Wenn wir die Nachrichten verfolgen, scheint die Welt von Ungerechtigkeit, Verwirrung und Machtmissbrauch beherrscht zu sein. Die Bibel zeichnet jedoch ein anderes, größeres Bild. Gott lenkt die Geschichte durch seine gerechte Regierung auf ein Ziel hin, in dem nichts Böses mehr Bestand haben wird. Zwischen diesem verheißenden Ziel und unserer oft brüchigen Gegenwart stehen Gottes Langmut, sein züchtigendes Handeln und seine überreiche Gnade, in der wir wachsen dürfen. Diese Perspektive gibt unserem Glauben Halt und unserem Alltag Richtung. Neue Himmel und eine neue Erde voller Gerechtigkeit. Wenn Petrus schreibt, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt, öffnet sich vor uns keine fromme Traumwelt, sondern die Zielgerade von Gottes wirklicher Regierung über das Universum. Gerechtigkeit wohnt dort, sie besucht nicht nur gelegentlich, sie macht sich heimisch, sie ist die Atmosphäre, in der alles lebt und atmet. Man kann sich diese kommende Welt nicht als einen plötzlichen Austausch der Schöpfung vorstellen, sondern eher wie dasselbe Haus, das durch Feuer von allem Schmutz, aller Fäulnis, aller verborgenen Risse gereinigt und erneuert wird. So wie der neue Mensch in Kolosser 3 nicht ein zweiter Mensch neben dem ersten ist, sondern der erneuerte, verwandelte Mensch, der zur völligen Erkenntnis nach dem Bild dessen erneuert wird, der ihn geschaffen hat, so ist auch die neue Schöpfung die durch Gottes reinigendes Gericht verwandelte alte Schöpfung. Gottes Regierung bleibt sich treu, was er geschaffen hat, verwirft er nicht, sondern führt es durch Gericht hindurch in Herrlichkeit. In 3:13 sagt Petrus, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das griechische Wort, das mit wohnt wiedergegeben wird, kann auch mit macht sich heimisch übersetzt werden. Weil dieser Brief von der Regierung Gottes handelt, sagt er uns schließlich, dass es ein neues Universum geben wird, in dem die Gerechtigkeit wohnen wird. Das zeigt, dass dann alles völlig unter der Regierung Gottes stehen wird. Nichts wird falsch sein, nichts wird ungerecht oder unrecht sein. Daher wird es kein weiteres Regierungshandeln des Gerichts Gottes mehr geben müssen. Gerade dadurch wird seine Gerechtigkeit sichtbar. In der jetzigen Zeit erfahren wir seine Regierung in Form von züchtigendem Gericht, Unrecht wird begrenzt, verborgene Dinge werden ans Licht gezogen, Menschen werden durch Leid und Spannung zurechtgebracht. Von Christus heißt es, er übergab alles dem, der gerecht richtet, und unmittelbar danach wird sein Kreuz beschrieben, der unsere Sünden selbst in seinem Leib an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben. Hier berühren sich gegenwärtige Regierung und kommende Welt. Das Kreuz ist sowohl das Gericht über das Alte als auch die Tür in die neue Wirklichkeit, in der Gerechtigkeit heimisch ist. So wird verständlich, dass es in der neuen Schöpfung kein weiteres Gericht mehr braucht. Wo alles in Einklang mit dem heiligen Willen Gottes steht, wo nichts Böses, nichts Verdrehtes, nichts Doppeltes mehr vorhanden ist, ist Gericht nicht mehr nötig, weil nichts zu richten bleibt. Diese Perspektive relativiert die sichtbare Ordnung unserer Tage. Besitz, Erfolg, politische und wirtschaftliche Systeme scheinen oft die letzte Wirklichkeit zu sein, sie drängen sich uns als das Unumstößliche auf. Doch wenn diese Welt auf eine Reinigung durch Gottes Feuer zugeht, dann gewinnen wir Abstand zu dem, was sich so absolut gibt. Die vergänglichen Strukturen werden dadurch nicht bedeutungslos, aber sie verlieren das Recht, unser Herz zu beherrschen und unsere Hoffnung zu definieren. Petrus erinnert daran, dass die alte Welt der Gottlosen nicht verschont wurde, sondern dass Gott Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, als Achten bewahrte, als er die Flut über die Welt der Gottlosen brachte. Wer so auf Gottes Handeln in der Geschichte schaut, lernt, jetzt schon in der Spur der kommenden Welt zu leben. So wächst eine stille, aber tragfähige Standfestigkeit. Wenn Strukturen bröckeln, Sicherheiten wegbrechen, wenn der Boden der bisherigen Ordnung unter den Füßen zu schwanken scheint, bleibt der Blick auf die Verheißung, eine neue Erde, auf der Gerechtigkeit zu Hause sein wird. Das lädt ein, heute schon so zu denken, zu entscheiden und zu fühlen, wie es zu dieser kommenden Welt passt, der Gerechtigkeit Raum zu geben, auch wenn Unrecht sich lohnt, Wahrheit zu sprechen, auch wenn Lüge belohnt wird, barmherzig zu sein, auch wenn Härte effizienter erscheint. Unter der gerechten Regierung Gottes wird kein solcher Schritt vergeblich sein. Die Hoffnung auf die neue Schöpfung drängt nicht aus dem Leben hinaus, sondern verankert mitten im Leben, das Letzte und Größte liegt noch vor uns, und gerade deshalb lohnt es sich, im Kleinen treu zu bleiben. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. und den neuen Menschen angezogen habt, der zur völligen Erkenntnis nach dem Bild dessen erneuert wird, der ihn geschaffen hat. Gottes Ziel mit seiner Schöpfung ist keine Flucht in eine geistige Wolkenwelt, sondern eine erneuerte, durch Gericht gereinigte Wirklichkeit, in der Gerechtigkeit wie ein dauerhaftes Klima alles durchdringt. Wer diese Perspektive annimmt, lässt sich nicht mehr von dem beherrschen, was sichtbar erfolgreich, laut und mächtig ist, sondern nimmt die Dinge dieser Welt in der nüchternen Freiheit dessen in die Hand, der um ihr Ende weiß. Die züchtigenden Eingriffe Gottes verlieren dann ihren schockierenden Charakter und erscheinen als Teil eines großen Reinigungsweges, der auf eine Welt ohne weiteres Gericht zielt. So kann auch in einem zerrissenen Alltag eine leise Freude wachsen, die Geschichte läuft nicht ins Leere, sondern auf eine Erde zu, auf der Gerechtigkeit zu Hause ist, und jede Entscheidung, die heute dieser Gerechtigkeit Raum gibt, steht schon im Licht dieser kommenden Welt. Gottes Langmut als rettende Gelegenheit. Die Frage nach der Zeit ist im Kern eine Frage nach Gott, ist er treu, wenn Jahr um Jahr vergeht und seine endgültige Offenbarung ausbleibt? Später in den Gemeinden sagten, wo ist die Verheißung seiner Ankunft, und deuteten das scheinbare Zögern Gottes als Beweis seiner Untreue. Petrus antwortet mit einem anderen Blickwinkel und sieht die Langmut unseres Herrn als Errettung an. Langmut ist nicht göttliche Trägheit, sondern absichtsvolle Geduld. Sie ist kein leeres Warten, sondern eine von Liebe gefüllte Zeitspanne, in der Gottes Errettung sich vertiefen und ausweiten kann. Es geht dabei nicht nur um den ersten Schritt der Bekehrung, sondern um das Ziel des Glaubens, von dem Petrus sagt, so empfangt ihr das Ende eures Glaubens, die Errettung eurer Seelen. Jede verlängerte Zeit ist Raum, in dem Gott mehr von sich selbst in sein Volk hineinlegt. Und erachtet die Langmut unseres Herrn als Errettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch nach der ihm gegebenen Weisheit geschrieben hat, wie auch in allen seinen Briefen, wenn er in ihnen über diese Dinge spricht. In ihnen ist manches schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften, zu ihrem eigenen Verderben. Diese Sicht rückt Gottes Regierung in ein neues Licht. Er regiert nicht wie ein ungeduldiger Herrscher, der sofort jede Abweichung niederdrückt, sondern wie ein heiliger und zugleich geduldiger Vater, der Umkehr ermöglicht, Herzen läutert, Gemeinschaft vertieft. Die Langmut Gottes ist auch Schutz davor, dass wir leichtfertig an seinem Wort vorbeigehen. Petrus erwähnt, dass in allen seinen Briefen, also bei Paulus, manches schwer zu verstehen ist, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, zu ihrem eigenen Verderben. Hier wird die ernste Seite der Langmut sichtbar, wer die geschenkte Zeit benutzt, um Gottes Wort der eigenen Bequemlichkeit oder den eigenen Wünschen anzupassen, bewegt sich nicht in Richtung Reife, sondern in Richtung Zerstörung. Die Geduld Gottes hebt seine Heiligkeit nicht auf, sie gibt ihr Raum, sich in uns zu verankern. Im Hintergrund dieses Geschehens steht die Fürsorge der ganzen göttlichen Dreieinigkeit. Petrus eröffnet seinen ersten Brief mit der Erinnerung, dass die Gläubigen auserwählt sind nach Vorkenntnis Gottes, des Vaters, in Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Der Vater entwirft den Weg, der Sohn hat mit seinem kostbaren Blut die Grundlage gelegt, der Geist heiligt, bewahrt und führt durch Prüfungen. Wenn Gott also Zeit stehen lässt, steht der Dreieine nicht untätig daneben, seine Langmut ist gefüllt mit Rufen, Ermutigungen, Korrekturen, mit inneren und äußeren Erfahrungen, durch die seine Erwählten tiefer in die Errettung hineingezogen werden. Auch das züchtigende Gericht gehört dazu, keine Züchtigung nun scheint für die Gegenwart eine Sache der Freude zu sein, sondern der Traurigkeit, später jedoch bringt sie denen, die durch sie geübt worden sind, eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Darum wird die Zeit zwischen Verheißung und Vollendung zu einer kostbaren Spanne. Sie ist nicht leer, sondern gefüllt mit der Chance, dass Gottes Gnade sich in uns vertiefen kann, dass der Glaube gereinigt, die Hoffnung geklärt, die Liebe geweitet wird. Auch unerfüllte Erwartungen, lange Wege und schmerzhafte Verzögerungen stehen dann nicht außerhalb von Gottes Regierung, sondern unter ihr. In der Langmut Gottes steckt eine stille Einladung, die Gegenwart nicht nur als Wartezimmer für zukünftige Herrlichkeit zu betrachten, sondern als Werkstatt, in der die Seele geformt wird. Wer seine Tage als Errettung versteht, muss nicht verzweifelt an der Uhr drehen, sondern kann mit wachsamem Herzen durch eine Zeit gehen, in der jeder Schritt, auch der mühsame und dunkle, von einem Gott begleitet ist, der nicht langsam, sondern langmütig ist. Und seht die Langmut unseres Herrn als Errettung an, so wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat. Wie auch in allen seinen Briefen, wenn er in ihnen über diese Dinge spricht, in denen einige Dinge schwer zu verstehen sind, die die Ungelehrten und Ungefestigten zu ihrer eigenen Zerstörung verdrehen, wie auch die übrigen Schriften. Gottes Langmut nimmt der Zeit das Gift der Sinnlosigkeit. Wo sein Kommen sich zu verzögern scheint, ist nicht ein Versagen seiner Treue, sondern die Geduld seiner Liebe am Werk. Diese Sicht entlastet von der inneren Hektik, alles sofort erreichen, alles klären, alles vollenden zu müssen, und lässt die Gegenwart als geschenkte Gelegenheit erscheinen, in der seine Errettung tiefer greifen darf. Auch schwierige Phasen verlieren den Charakter reiner Warteschleifen, sie werden zu Räumen, in denen Gottes Wort klarer, seine Heiligkeit ernster und seine Gnade kostbarer wird. So kann im Herzen eine stille Zuversicht wachsen, die Zeit läuft uns nicht davon, sie läuft in Gottes Hand auf ein Ziel zu, und jeder Tag seiner Langmut ist ein weiterer Tag der Rettung. Wachstum in Gnade als Weg der Bewahrung. Am Ende seines zweiten Briefes zeichnet Petrus einen schlichten, aber tiefen Weg der Bewahrung inmitten von Verwirrung und Gericht, da ihr, Geliebte, es nun vorher wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrwahn der Ruchlosen mit fortgerissen werdet und aus eurer eigenen Festigkeit fallt. Wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Bewahrt wird, wer wächst. Nicht die äußere Betriebsamkeit steht im Vordergrund, sondern ein inneres Wachstum, das in der Gnade wurzelt und in der Erkenntnis Christi Gestalt annimmt. Gnade ist hier nicht nur Vergebung, sondern die überreiche Lebensversorgung Gottes selbst, die uns in Christus erreicht. Petrus hatte bereits gesagt, dass uns seine göttliche Kraft alles geschenkt hat, was zum Leben und zur göttlichen Lebensweise gehört. In der Gnade zu wachsen heißt, aus dieser göttlichen Lebensversorgung zu leben, sie an sich heranzulassen, statt aus eigener Kraft gegen Verführung und Druck anzukämpfen. In Vers 18 schließt Petrus, wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Das Wort wachst macht deutlich, dass das, was Petrus in seinen beiden Briefen geschrieben hat, eine Sache des Lebens ist. In der Gnade zu wachsen bedeutet, durch die überreiche Versorgung des ewigen Lebens zu wachsen, die durch die göttliche Kraft bereitgestellt wird, und in der Erkenntnis des Herrn zu wachsen bedeutet, durch die Verwirklichung dessen zu wachsen, was Christus ist. Das heißt, durch den Genuss der Gnade und die Verwirklichung der Wirklichkeit zu wachsen. Gerade so wird seine Regierung erfahrbar. Wer in der Gnade bleibt, lernt, Gottes Zucht nicht als Feind, sondern als Werkzeug seiner Liebe zu verstehen. Hebräer 12 erinnert daran, dass die göttliche Züchtigung denen, die durch sie geübt worden sind, eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit bringt und ruft dazu auf, jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Wachstum in Gnade und Heiligung gehört untrennbar zusammen. Gnade ist nicht Freibrief zur Gesetzlosigkeit, sondern Kraft zu einem Leben, das Gottes heilige Regierung widerspiegelt. So entsteht eine innere Festigkeit, die nicht aus Härte besteht, sondern aus einer gereiften Beziehung zu Christus, in der sein Friede und seine Wahrheit tragen. Dass Petrus von Wachstum in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus spricht, schützt vor einem weiteren Missverständnis. Erkenntnis meint hier nicht bloß Information, sondern gelebte, erprobte, erfahrene Wahrheit. Je tiefer ein Mensch Christus kennt, desto weniger ist er Spielball von Irrlehren, die Christus verwässern oder an den Rand drängen. In 2. Korinther Kapitel 3 Vers 18 heißt es, dass wir, während wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen und widerspiegeln, in dasselbe Bild umgewandelt werden. Erkenntnis in diesem Sinn ist ein verwandelnder Blick, Christus wird nicht nur gedacht, sondern angeschaut, er bleibt nicht Gedanke, sondern prägt das Herz. So wächst ein Leben, das in seinem Denken, Fühlen und Handeln mehr und mehr von dem geprägt ist, den es erkennt. Dass Petrus seine Ausführungen mit einem Lobpreis schließt, ihm sei die Herrlichkeit sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen, ist mehr als ein frommer Schlusssatz. Es zeigt, worauf echtes Wachstum hinausläuft, nicht auf Selbstsicherheit, sondern auf Anbetung. Wer in Gnade und Erkenntnis wächst, erkennt, dass alles, was ihn bewahrt hat, aus Gottes Hand kam. Inmitten von Verführung, inneren Kämpfen und äußeren Erschütterungen wird er nicht in einer defensiven Angsthaltung stehen bleiben, sondern seinen Blick immer wieder auf Christus richten, der die Gnade schenkt und die Erkenntnis vertieft. Ein solcher Mensch muss die Zukunft nicht berechnen, er darf sie dem überlassen, dessen Regierung gerecht ist, dessen Gnade ausreicht und dessen Herrlichkeit das letzte Wort haben wird. Da ihr, Geliebte, es nun vorher wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrwahn der Ruchlosen mit fortgerissen werdet und aus eurer eigenen Festigkeit fallt. Wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Göttliche Bewahrung ist kein statischer Zustand, sondern ein Weg des Wachsens. Wer in der Gnade verwurzelt ist und Christus zunehmend als lebendige Wirklichkeit kennt, wird inmitten von Irrtum, Druck und inneren Spannungen nicht leicht aus der Bahn geworfen. Die Regierung Gottes erscheint dann nicht mehr nur als drohendes Gericht, sondern als väterliche Leitung, die formt, korrigiert und reifen lässt. So kann selbst in unsicheren Zeiten eine stille Gelassenheit entstehen, die Zukunft liegt nicht in der Hand derer, die laut auftreten oder Systeme manipulieren, sondern in der Hand dessen, der uns heute in Gnade trägt und uns morgen in seiner Herrlichkeit vollenden wird. Auf diesem Weg bekommt jeder kleine Schritt des Wachstums Gewicht, nicht, weil er großartig wäre, sondern weil er von einem Gott gehalten wird, dessen Treue durch alle Gerichte hindurchträgt. Herr Jesus Christus, du gerechter König, du führst die Geschichte sicher auf neue Himmel und eine neue Erde zu, in denen deine Gerechtigkeit für immer Wohnung macht. Wo unsere Augen von Ungerechtigkeit, Verwirrung und eigener Schwachheit ermüdet sind, richte unseren Blick neu auf deine treue Verheißung und auf deine gute Regierung. Lehre uns, deine Langmut nicht als Verzögerung zu deuten, sondern als kostbare Gelegenheit, tiefer in deine Errettung hineinzuwachsen und unser Herz von allem zu lösen, was vergeht. Stärke uns durch deine Gnade, damit wir inmitten von Druck, Verführung und Unsicherheit in dir feststehen, in deinem Frieden gefunden werden und in der Erkenntnis deiner Person reifen. Lass dein Wort in uns nicht verdreht, sondern in Demut empfangen werden, damit es uns reinigt, tröstet und ausrüstet. Fülle unser Inneres mit der Gewissheit, dass deine Gerechtigkeit das letzte Wort haben wird und dass nichts und niemand die Herrlichkeit deines Reiches aufhalten kann. Dir sei die Ehre in unserem Leben heute und in alle Ewigkeit. Amen.